Deutschlandfunk Kultur Interview.
Für viele Menschen in Europa und in Nordamerika, auch für verantwortliche Politikerinnen und Politiker, ist islamistischer Terrorismus, ist Dschihadismus im Moment kein großes Thema. Die Gefahr scheint nicht sehr akut zu sein. Diesen Eindruck kann man zum Beispiel durchaus leicht haben. Und das ist nicht unbedingt angemessen und kann gefährlich sein, meint Azim El-Defraoui. Er ist Politologe, Journalist, in Deutschland aufgewachsen, hat in London und Kairo studiert, in Paris promoviert, in Frankreich lebt er jetzt auch überwiegend, arbeitet für viele internationalen Medien und spricht in seinem gerade erschienenen neuesten Buch von der Hydra des Dschihadismus. Und genau über die wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Ja, einen schönen guten Morgen in das sonnigere Berlin aus dem etwas tristen Paris im November.
Sonne war eine Prognose von mir. Sonne geht erst auf. Wenn wir mal diesen Vergleich mit der Hydra verfolgen, das würde ja bedeuten, wenn man eine dschihadistische Organisation besiegt oder wenigstens ihren Vormarsch stoppt, dann entstehen wieder gleich zwei neue, wenn man es wörtlich nimmt. Ob nun zwei oder wie viel auch immer. Ist das so gemeint, Ihr Vergleich mit der Hydra?
Ja, natürlich sind Vergleiche nicht immer perfekt, aber klar ist es so gemeint. Das heißt, wir haben den Dschihadismus schon so oft für tot erklärt, weil ein Kopf abgeschlagen wurde, als Bin Laden getötet wurde, dann als das Pseudokalifat, als Territorialstaat des ISs zerstört wurde. Ja, und ups, auf einmal sind wir dann in Afghanistan, wo die Taliban, die auch zum Kreis der Dschihadisten zuzurechnen sind, übernehmen da die Macht und wir sehen ein Evakuierungsdebakel und sagen dann auf einmal heute, ja, das ist jetzt dann mittlerweile eine innerafghanische Angelegenheit, aber es gibt so viele Krisenherde. Vor allen Dingen ist der Dschihadismus ja auch schon so tief in unsere Gesellschaften eingedrungen, dass man da wirklich sehr vorsichtig sein soll. Ich möchte jetzt auch keine Gefahren hochspielen, aber es ist ein bedrohliches Phänomen, dem man beständig Aufmerksamkeit widmen muss, sonst entstehen wieder neue Krisenherde, neue Orte, von denen Menschen flüchten werden müssen und neue Bedrohungen auch innerhalb von Europa.
Sie widmen sich in Ihrem Buch nicht zuletzt auch der Sahelzone, also verschiedenen Ländern in Afrika. Und schon aufgrund des Bundeswehreinsatzes durch haben wir hier immer wieder was gehört von dschihadistischen Bewegungen in Mali. Man hört von Boko Haram in Nigeria, von Al-Shabaab in Somalia. Aber ich hatte bisher immer den Eindruck, das seien nun Organisationen, die eher nur regional operieren.
Ja, das ist der Eindruck. Da gibt es natürlich, also der Dschihadismus hat so viele Schattierungen, aber der Sahel ist natürlich ein gutes Beispiel oder vielleicht auch ein sehr bedrohliches für aktuelle Krisenherde. Wenn wir über den Sahel reden, dann reden wir zumeist über Mali. Aber der Sahel ist eine 400 Kilometer breite Zone, die 6.500 Kilometer lang ist. Die geht vom Atlantischen Ozean bis in den Indischen Ozean, respektive das Rote Meer. 11 bis 13 Länder gehören dazu und in jedem Land gibt es dschihadistische Gruppen. Und die meisten dieser Länder sind solche sogenannten gescheiterten Staaten, die selber mit den Phänomenen gar nicht umgehen können. Und da sehen natürlich Spezialisten und Leute, die sich mit der Region beschäftigen, ein wirkliches Gefahrenpotenzial, natürlich auch für Europa, weil der Sahel, wenn der Sahel sich weiter destabilisiert wird, kann von dort aus der Dschihadismus wieder in die arabischen Länder, das heißt somit zum Mittelmeer zurückkehren. Aus diesen Ländern ist er aus Algerien, aber auch durch Libyen nach dem Sturz Gaddafis überhaupt erst in den Sahel gelandet. Und es geht noch viel weiter, zum Beispiel südlich vom Sahel, selbst in einigen afrikanischen Ländern wie Mosambik, haben sich dschihadistische Gruppen ausgebreitet und begehen sehr blutige und spektakuläre Attentate.
Oder aber auch in Asien, Philippinen und andere Länder. Davon hört man immer nur sehr am Rande. Beziehen sich eigentlich diese Dschihadisten? Es gibt ja über 50 dschihadistische Gruppierungen auf der Welt im Moment. Wie viel genau hängt auch immer davon ab, wie man das zählt. Aber beziehen die sich alle in irgendeiner Form auf das, was wir kennen, also entweder auf Al-Qaida oder den sogenannten IS?
Die meisten beziehen sich auf Al-Qaida und den IS. Und da gibt es natürlich aber auch dschihadistische Ideologen, die es schon vor Al-Qaida gab. Da gibt es einen Menschen, der wird als geistiger Vater des Dschihadismus bezeichnet, Abdallah Azam. Da beziehen sich alle drauf. Es ist also dieselbe, ich möchte nicht sagen intellektuelle, aber dieselbe ideologische Familie. Und interessant ist auch, dass sie sich gegenseitig beobachten. Zum Beispiel der Einmarsch der Taliban in Kabul war Anlass für Glückwunschschreiben von dschihadistischen Gruppen überall aus dem Sahel an die Taliban. Und deshalb ist auch zum Beispiel Afghanistan so wichtig. Ne? Das gibt dschihadistischen Gruppen einen Ansporn, ne? Zu sagen, wenn die das geschafft haben, dann können wir das auch schaffen, ein ganzes Land zu übernehmen.
Das ist natürlich die Frage, was man in Bezug auf Afghanistan da nun tun soll aus dem Ausland. Ich meine, es ist ja auch das, was im Moment stark diskutiert wird. Wie kann man da noch irgendeinen Einfluss ausüben, mit den Taliban als jetzige Machthaber dort reden, ohne sie dadurch mindestens indirekt anzuerkennen als Regierung?
Ja, Afghanistan, die Situation in Afghanistan ist nicht schön, aber wie gesagt, man darf nichts unversucht lassen. Es gibt auch Beispiele, wo es gelungen ist, mit dschihadistischen Gruppen zu verhandeln. Wir hatten ja auch kürzlich gerade eine deutsche Delegation vom Auswärtigen Amt in Kabul. Man muss den Menschen weiter helfen, humanitäre Hilfe leisten und dann gucken, zu was man solche extremistischen Gruppen wie die Taliban bewegen kann. Aber es gibt Beispiele, zum Beispiel aus Libyen, wo der Bürgerkrieg herrscht, dass führende Dschihadisten, die Al-Qaida nahestanden wurden, zum Beispiel irgendwann in demokratische Prozesse eingebunden werden kann. In dieser riesigen Grauzone des Dschihadismus darf man nichts unversucht lassen. Man konnte nicht mit Hitler und Goebbels verhandeln. Solche Dschihadisten gibt es natürlich auch, die des IS zum Beispiel. Aber es gibt an den Rändern des Dschihadismus natürlich immer wieder Menschen, die sich dieser Ideologie zugewandt haben, weil sie sich diskriminiert, ausgeschlossen gefühlt haben, diskriminiert als Volksgruppen. Und je mehr man Leute von den Hardcore-Dschihadisten abschält, desto ungefährlicher kann man sie machen. Deshalb darf man da auch nichts unversucht lassen.
Aber wie genau könnte man das machen aus Europa aus, von Europa aus oder auch von Deutschland aus? Was müsste da sich ändern am Umgang mit diesem Phänomen?
Da muss sich so viel ändern. Erstmal muss man das Ganze wirklich als globales Phänomen sehen. Also in Deutschland habe ich oftmals den Eindruck, man guckt da nicht über den Tellerrand, obwohl der Dschihadismus sich von Kabul bis zum Breitscheidplatz ausgebreitet hat. Sagt man zunächst, ja, wir werden da helfen, die Radikalisierungskampagnen zu betreiben, gegen Diskrimination vorgehen, und so weiter. Aber wir als Deutsche müssen halt auch wirklich internationale Verantwortung übernehmen, sich auch unabhängiger zum Beispiel von den Amerikanern machen. Wir haben ja gesehen, bei dem Debakel in Kabul standen die Europäer auf einmal ganz alleine, waren nicht richtig informiert worden, hatten nicht die Mittel. Wir müssen also gleichzeitig, wir brauchen mehr strategische Autonomie, das heißt, auch die Bundeswehr sollte aktiver werden, wenn nicht allein, also aus humanitären Gründen, allein schon aus humanitären Gründen so rum, dass falls zum Beispiel große Evakuationen bevorstehen oder wir da auch eingreifen können, Menschen humanitären Schutz bieten können, das ist das eine. Das andere ist natürlich, auch wenn Afghanistan jetzt nicht gut aussieht, wir müssen probieren, Zivilgesellschaften zum Beispiel gerade in den Ländern des Sahels aufzubauen, denen zu helfen, nicht ihnen ein westliches Regierungsmodell, westliche Demokratie überstellen, aber ihnen helfen, mehr Rechtsstaatlichkeit zu erlangen, mehr Formen von politischer Teilnahme zu erlangen. Und da können wir Europäer und wir Deutschen natürlich sehr viel machen.
Der Politologe, Journalist und Dschihadismus-Experte Azim El-Defraoui im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich bedanke mich.